Willkommen zu 100, dieser 187. Ausgabe von Europe Calling. Ich heiße auch ganz besonders unsere beiden Diskussionsgäste, Dr. Christian Ehler und Michael Ploss. Willkommen, die seht ihr hier schon. Und wie ihr alle gelesen habt, das heutige Webinar findet in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Table Media statt. Und das erkennt ihr auch daran, dass Lukas Scheidt hier dabei ist, dem Redakteur für europäische Energie und Klimapolitik bei Europe Table, und der heute moderieren wird. Nicht mal ich, wie das sonst so bei Europe Calling ist, wer öfter dabei ist. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und werde heute dann eben als Anwalt von euch, dem Publikum, dabei sein. Und ihr seid über 2100 Menschen, die sich angemeldet haben. Und ihr könnt eure Fragen stellen. Zuerst werden nämlich Michael Ploss und Christian Ehler moderiert von Lukas Scheidt diskutieren miteinander. Und dann in den letzten 15 Minuten werden wir Zeit für eure Fragen haben. Die könnt ihr wie immer in Slido stellen. Den Link dazu stelle ich dann gleich auch nochmal in den Chat. Dort könnt ihr die Fragen stellen und die der anderen bewerten. Die Fragen mit den meisten Stimmen stelle ich dann am Ende. Ganz wichtig, bitte überhaupt einen Namen angeben, nicht anonym fragen. Das ist viel freundlicher und ich bin schlechter drin, mir Namen auszudenken. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, geht danach auf YouTube und auch als Podcast online. Bedenkt das, wenn ihr Fragen stellt. Soweit meine Hausmitteilung. Ich übergebe an Lukas Scheidt und freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Lukas.
Ja, auch in meinem Namen ein ganz herzliches Willkommen an alle, die hier zuschauen. Freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich hier bei uns am virtuellen Tisch Platz genommen haben. Ich bin Lukas Scheidt, Redakteur für Klima- und Energiepolitik beim Europe-Table, dem europapolitischen Fachnewsletter von Table Briefings oder Table Media, je nachdem, wie man uns besser kennt. Viel wichtiger als mein Name sind die beiden Gäste heute. Die wir zum Rededuell zum Green Deal geladen haben. Zum einen Dr. Christian Ehler, industriepolitischer Sprecher von der EVP und Berichterstatter des Net Zero Industry Acts, über den wir heute unter anderem sprechen werden. Und Michael Bloß, der klimapolitische Sprecher der Grünen und Mitglied im Industrieausschuss des EU-Parlaments. Diese Woche steht im Zeichen der letzten Abstimmungen vor der Europawahl. Am 9. Juni wird gewählt. Und in Straßburg findet derzeit die letzte parlamentarische Woche, Abstimmungswoche vor dieser Wahl statt. Und deshalb wollen wir mit unseren beiden Gästen zum einen Bilanz ziehen, aber eben auch auf diese Woche, auf das, was noch abgestimmt wird, schauen. Morgen wird eben jener Net Zero Industry Act abgestimmt, also das große Industriepaket für klimafreundliche Technologien in Europa, als eines der letzten Files für diese Legislatur tatsächlich. Und dann ganz zum Schluss wollen wir natürlich auch in die Zukunft schauen. Wir wollen dahin gucken, wie es nach der Europawahl mit dem Green Deal und der Industriepolitik weitergehen kann. Und um diese drei Blöcke jetzt mit einer einzigen Frage einzuleiten, möchte ich beiden Gästen die gleiche Eingangsfrage stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit wir danach auch in die Diskussion starten können. Herr Ehler, wenn Sie den Anfang machen würden, meine erste Frage an Sie lautet, gefährdet oder fördert der Green Deal den Industriestandort Europa?
Ich glaube, wenn wir einen Green Deal haben, dann wird er den Industriestandort Europas fördern, weil wir eine relativ alte Ökonomie haben. Unser Patentstock ist alt. Ich glaube, wir müssen was Neues machen. Das ist zyklisch alle 20, 30 Jahre fällig, mal jenseits sozusagen der großen Herausforderungen, die den Klimaschutz betreffen. Nur wie wir ihn jetzt machen, dann würde ich sagen, gefährdet er den Industriestandort in Europa eher.
Herr Bloß, die gleiche Frage an Sie. Gefährdet oder fördert der Green Deal den Industriestandort Europa?
Also, erstmal ist es großartig, dass es dieses Webinar gibt und ich freue mich auch, dass wir hier miteinander diskutieren, auch mit Herrn Dr. Ehler. Und ich würde auf jeden Fall ein klares Ja sagen. Wir brauchen den Green Deal. Der war auch immer angelegt als Modernisierungsprogramm für unsere Industrie und unsere Wirtschaft. Und ich würde auch nicht sagen, so wie er jetzt macht, gefährden wir ihn. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir nicht mehr in diese Modernisierung investieren würden, wenn wir nicht mehr in Richtung Klimaschutz gehen würden. Denn in der ganzen Welt ist gerade sozusagen die neue Innovationsdekade, die neue Investitionsdekade, die Dekade des Investierens in den Green Deal, in die Zukunftstechnologien, in die erneuerbaren Energien. Und Europa sieht dabei nicht gut aus. Das heißt, wir fallen gerade zurück und wir müssen Schritt halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben im Wettbewerb mit den USA und China. Und dafür ist der Green Deal da. Und die Debatten, die wir gerade haben, den Green Deal nicht weiterzumachen, ihn abzuwürgen, ich glaube, das gefährdet den Standort Europa.
Herr Bloss, ich gehe direkt darauf ein. Also Sie haben es gerade eben schon gesagt, die Unterstützung für den Green Deal sinkt. Sie werfen der EVP unter anderem auch Dr. Christian Ehler immer wieder vor, den Green Deal zurückdrehen zu wollen. Aber eben nicht nur die EVP, sondern auch in der Bevölkerung sinkt das Verständnis für neue Klimaschutzmaßnahmen. Müssen Sie sich angesichts dessen nicht eingestehen, dass Sie womöglich zu viel gewollt haben in dieser Legislatur mit dem Green Deal, mit all den neuen Vorgaben durch das Fit for 55-Paket, Naturschutzgesetze und so weiter und so fort?
Also wir haben in dieser Legislaturperiode erstmal viel geschafft und das ist ein sehr gutes Zeichen. Das war nämlich auch das, was die Wählerinnen und Wähler von uns wollten. Das heißt, die europäische Demokratie funktioniert. Sie wollten, dass wir Klimaschutz und die Modernisierung betreiben und das haben wir gemacht. So. Und jetzt sind wir natürlich auch in anderen Zeiten. Ja, wir haben jetzt eine ganz andere globale Herausforderung, dieses Modell günstiges Gas aus Russland zu importieren. Dann Produkte herzustellen, die wir nach China exportieren. Das funktioniert nicht mehr so, weil wir mit dem günstigen Gas den Kriegsverbrecher Putin finanzieren würden und weil China eine ganz andere Wirtschaftspolitik an den Tag legt und selbst die globalen Märkte dominieren will. Deswegen müssen wir uns dort anpassen, aber auch wieder hier sozusagen die Art und Weise, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten, ist eben nicht zu sagen, kein Klimaschutz, sondern ist zu sagen, genau dort gehen wir voran. Und ich glaube, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass dieses gemeinsame Projekt, was ja auch ein Projekt von Ursula von der Leyen ist, jetzt zwischen die parteipolitischen Fäden geraten ist und es quasi eine Abgrenzungsmöglichkeit gibt von den Grünen, indem man jetzt dieses Projekt und den Klimaschutz und den Green Deal zurückdrehen möchte. Damit gefährdet man aber insgesamt sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung. Deswegen sollte man das wirklich nicht tun.
Herr Ehler, Sie kritisieren schon länger, dass der Green Deal kein Deal gewesen sei. Das haben Sie auch eben in Ihrer ersten Antwort schon angedeutet. Was hat Ihnen denn gefehlt? Wie Herr Bloss gerade gesagt hat, das Projekt kam ja ursprünglich mal von einer Kommissionspräsidentin aus der EVP-Parteienfamilie.
Na gut, ich bin Volkswirt und Sachen sind richtig oder weniger richtig und weniger sozusagen Personen zuzuordnen. Man muss mal ganz nüchtern sagen, wir mussten ja mit dem Klimaschutz was unternehmen. Und natürlich ist, wenn man so in die Volkswirtschaft eingreift, wie wir das in den letzten 5 Jahren getan haben, leitet man so einen Transformationsprozess ein, der natürlich am Anfang, also das muss man auch nüchtern zugestehen, mit Zielkonflikten nicht umgeht, in alle Richtungen schießt, viele Sachen gleichzeitig macht und so weiter. Wir sind einfach politisch und auch von der Struktur der Kommission gar nicht eigentlich in der Lage gewesen, in der Vergangenheit so einen komplexen Prozess, sagen wir mal, auszusteuern in so kurzer Zeit. Ich sage das durchaus sozusagen einschränkend, was jetzt meine grundsätzliche Position betrifft. Das Zweite ist aber, man muss einfach ganz nüchtern sagen, wir haben in vielen Industrien einfach die Problematik, wir wissen nicht, was für einen Markt grüner Stahl haben wird. Wir wissen nicht im Moment, wie wir eigentlich die Ziele in der Luftfahrt erreichen sollen, wenn wir nicht genügend SAF haben. Wir wissen nicht, wie wir gleichzeitig alles elektrifizieren, also Produktion, Mobilität und so weiter. Ich glaube, was wir richtig gemacht haben, ist, wir haben das ETS gemacht. Wir haben ein Emissionshandelssystem gemacht, wo der Markt eine Chance hat zu reagieren. Was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir überbeschreibend sind, overdescriptive. Wir haben uns in der Taxonomie auf Milligramm Gas geeinigt oder Milligramm, was ist eigentlich grüner oder nicht grüner Wasserstoff? Und das schaffen im Moment die Industrie nicht. Und das zweite Thema ist sozusagen ist einfach Zielkonflikte. Und ich sage die, benenne die ganz offen. Wir haben, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass PFAS zum Beispiel ein ganz schwieriges Chemiegas ist. Man muss sich aber einfach überlegen, wenn wir in der nächsten Jahren und zwar sehr schnell Net Zero Technologien hochfahren wollen, Windräder, Solarindustrie, was immer, dann werden wir nicht gleichzeitig alles erreichen. Wir werden nicht alle Nachhaltigkeitsziele, alle gesellschaftspolitisch gewollten Ziele und so einen Riesenklopper wie die CO2-Reduktion um 55 oder ja perspektivisch eigentlich um 100% schaffen. Und diese Zielkonflikte wollten wir politisch nicht durchstehen. Und das ist im Moment für die Industrie das Problem, dass wir alles gleichzeitig machen.
Wie ließe sich das lösen, diese Zielkonflikte? Wie ließe sich das verbinden? Klimaschutz, aber gleichzeitig die Gefährdung für den Industriestandort minimal halten.
Ja, ich glaube, das haben wir ja im Net Zero Act interessanterweise mit einer grünen Bundesregierung und einem grünen Minister, mit dem ich ja verhandelt habe, in der Frage durchexerziert. Wir werden, natürlich kann man nicht um schnell Net Zero Technologien ansiedeln und sagen, jetzt tun wir das Umweltrecht schroten. Ja, sondern man kann aber natürlich sich überlegen, kann man nicht die Genehmigungsverfahren effizienter machen, kann man nicht das generalisieren, kann man nicht in bestimmten Regionen sagen, weil hier weisen wir sozusagen Regionen aus, wo wir schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie wollen. Und das sind alles ganz praktische Ansätze. Und ich nenne Ihnen einen zweiten, wenn wir die CO2-Bilanz von Automobilen nicht nur vom Motor zum Auspuff rechnen würden, was ja auch nicht der Realität entspricht, sondern eine CO2-Gesamtbilanz von einem Fahrzeug hätten, dann haben Sie sofort einen Markt für grünen Stahl. Denn in dem Augenblick ist für die Automobilindustrie grüner Stahl hochinteressant und Sie haben auch eine Preisbildung und Sie wissen auch sozusagen, wie Sie und zu welchen Konditionen Sie dann ohne Wasser, ohne Carbon in der Verbrennung Stahl produzieren können. Ich glaube, wir müssen einfach praktischer werden und wir müssen nicht so überdeskriptiv sein und uns nicht immer denken, dass wir über Regulierung Technologien festlegen können und in Milligramm-Differenzierung gehen, wo der Markt einfach noch gar nicht weiß, wo die Technologien hingehen, sondern wir müssen die Ziele beschreiben, auch penalisieren. Wir müssen ein Emissionshandelssystem haben. Wir müssen mehr investieren in Technologie, aber wir müssen aufhören, sozusagen, wir haben 15.000 Seiten Regulierung geschrieben. Das ist, hat es nicht gegeben, seit es den europäischen Binnenmarkt gibt, innerhalb von 5 Jahren.
Wenn Sie aufeinander antworten wollen, dann melden Sie sich gerne. Ansonsten stelle ich meine Fragen. Wir haben es ein Rededuell genannt, sodass Sie auch aufeinander eingehen können. Also Herr Bloß, falls Sie dem was entgegensetzen wollen, sehr
Es
gerne.
waren ja schon viele, viele Dinge dabei, da kann ich mal drauf reagieren. Also ich glaube, das Erste ist zu sagen, also gut, ja, den Emissionshandel, den habe ich auch verhandelt. Und das ist auch ein richtiger Weg. Aber sozusagen, es ist nicht der einzige Weg. Aber nochmal, also ganz kurz dazu, was wir dort verhandelt haben, ne, wir haben sozusagen die Preise angeschärft. So, wir werden jetzt weniger CO2-Zertifikate haben. Das war übrigens ein harter Kampf. Also, dass wir Reduktionsrate haben von den Zertifikaten. Das haben wir hart durchsetzen müssen. Da gab es auch große Abstimmungskämpfe, wo zunächst einmal die Konservativen, ehrlich gesagt, zusammen mit den Rechten versucht haben, sozusagen das sehr stark zu verwässern. Und dann, was mich dann immer dabei ärgert, ist, wenn wir sagen, wir wollen Bürokratie abbauen, und was wir beim Emissionshandel gemacht haben, ist, wir haben ganz viele Ausnahmen geschaffen für die Industrie, dass sie den CO2-Preis nicht bezahlen müssen, aber dann unter der Bedingung, dass sie irgendwie nachweisen müssen, dass sie irgendwie so und so viel für die Energieeffizienz getan haben, und dann müssen sie dann eine große Energieeffizienz-Audit machen, dann müssen sie irgendwie nachweisen, wie viel Prozent sie sozusagen effizienter geworden sind in den letzten Jahren. Das ist ein riesengroßer bürokratischer Boost, der da zusammenkommt. Man hätte es auch ganz einfach machen können, indem man sagt, wir machen einen Markt, und in einem Markt hat jeder Teilnehmer sozusagen die gleichen Rechte, und es gibt einfach, jeder muss einfach den CO2-Preis bezahlen. Also so, das sind so Dinge sozusagen, der Markt, den fanden wir gut, aber da hat ehrlich gesagt nicht von uns, sondern sozusagen auch von Seiten den Konservativen wurde extrem viel seine Bürokratie damit mit eingebaut. So, und wenn wir jetzt über diese Frage reden, sozusagen also diese Frage, wie berechnen wir eigentlich den CO2-Ausstoß von Autos? So, da hat der Ilja ja gerade gesagt, der Markt weiß, wo die Technologien hingehen. So, wir haben der Markt, also der Markt beziehungsweise die Automobilindustrie, nie kein deutsches Automobilunternehmen, bis auf sozusagen ganz kleine Margen, sagt, dass sie irgendwie damit rechnen, dass sie noch in der Zukunft Verbrenner also immer weiterführen werden. Sondern alle sagen, PKW-Bereich, der wird elektrisch. Mercedes hat übrigens am Samstag gesagt, wir halten am Verbrenner aus fest. So, weil da einfach der Markt hingeht. So, und das haben wir jetzt beschlossen, aber wir haben uns die ganze Zeit diesem Parlament damit beschäftigt, ob es auch E-Fuels irgendwie eine Möglichkeit sein können für die PKWs, ob das sinnvoll ist, obwohl es überhaupt niemand bauen möchte. Und wir haben uns sozusagen dann mit diesen ganz verschiedensten, schwierigsten Formen von Methodologie, wie sowas berechnet werden könnte, wie könnte ein Full-Cycle-CO2 berechnet werden können, kann man ja auch alles machen. So, aber es muss man nicht, weil es in diese Richtung geht. Und dann der dritte Punkt, das fand ich eine ganz gute Idee. Wie kriegen wir denn den grünen Stahl jetzt rein? So, das müssen wir aber nicht über eine Gesamt-CO2-Bilanz bei dem Automobilverkehr machen, sondern was wir immer vorgeschlagen haben, ist, wir müssen einfach mal zum Beispiel sowas wie eine grüne Quote schaffen. Ja, wenn man sagt, 10% grüner Stahl in Neuwagen, dann gibt es einen garantierten Markt für die europäische Stahlindustrie. Die können dann sozusagen ihre Investitionen tätigen in die Transformation, in den grünen Stahl, in den Umbau von ihren Hochofenöfen, weil sie wissen, das werden sie verkaufen. Die Investoren, die Finanzwelt hat dann eine ganz klare Richtung. Sie können sozusagen diese Kredite geben, sie müssen keine hohen Risikoaufschläge machen, weil sie wissen, das können sie verkaufen. Und sozusagen solche Ideen werden immer abgeschmettert, weil ich sage, das ist ja eine Regulierung. So, manchmal sind Regulierungen einfach viel besser, weil sie sozusagen schlicht sind, weil sie dazu führen, dass es sozusagen die privaten Investoren machen, die die Investitionen geben und man nicht staatlich riesengroße Subventionsprogramme machen muss, um das anzuschieben. So, aber sozusagen diese Regulierungen, die wir ja haben wollen, die werden dann immer sozusagen als deskriptiv beschrieben. Dabei sind sie manchmal einfach die bessere Art und Weise, Industriepolitik zu machen, die auch den öffentlichen Haushalt weniger belasten und sozusagen dazu führen, dass wir das private Kapital hebeln.
Aber da bin ich, also da sind wir vollkommen auseinander, denn wir können uns jetzt über einzelne Regulierungen streiten, aber man muss aber nicht dann sagen, wenn wir den Wettbewerb auf der Welt sehen, das ist ja, hat die OECD ja gerade festgestellt, schon noch vor dem Green Deal, waren wir bei 2018, sind alle EU-Staaten weit über dem OECD-Benchmark, was Regulierung betrifft. Ja, die Zahlen sind gruselig, die von der OECD veröffentlicht worden sind. Wir haben im Digitalbereich haben wir doch überdeskriptive Vorschriften, haben wir sozusagen die Hälfte sozusagen der Effizienzgewinne der digitalen Agenda haben wir zunichte gemacht. Also von den 4 Milliarden für den öffentlichen Sektor sind 2 Milliarden wegen überdeskriptivem Verwaltungsaufwand weg. Das sind ja nicht Sachen, die ich erfinde, sondern da hilft es auch nicht, sich sozusagen an Einzelbeispielen abzuarbeiten. Da wird immer einer ein plausibles finden, wo es richtig ist und
Aber
einer, wo es falsch ist.
bleiben wir mal beim
Volkswirtschaftlich
Green Deal.
gesehen muss man aber nüchtern sagen, wir haben es überreguliert, es kostet uns Milliarden im Moment. Und Herr Bloss hat ja immer zu meinem großen Vergnügen sozusagen, schaut er ja immer auf den IRA und sagt, der ist also so, da müssen wir hin und jetzt die großen Wumms der Investitionen. Der IRA ist schlicht und einfach ein Tax Reduction Act, wo im Grunde Ziele definiert werden, aber überhaupt keine Vorschriften gemacht werden, wie man dahin kommt. Und das ist doch jetzt im Moment der Systemwettbewerb, den wir haben, dass die Amerikaner ein Buy-in gemacht haben und gesagt haben, wir wollen zumindest in diese Richtung gehen, mal sehen, ob das alles stimmt. Aber wir schaffen einfach attraktive Rahmenbedingungen, ohne disruptiv zu sein. Und wir versuchen das in Europa über Regulierung. Und der Wettbewerb wird eben zeigen, sozusagen, ob ein regulativer Ansatz, wie man Wirtschaft steuert, funktioniert. Oder ein wettbewerbsbasierter, wo man eben Anreize setzt. Und das ist doch auch die industriepolitische Auseinandersetzung, vor der wir stehen. Ich will da gar nicht nach China gucken, sondern zwei Marktwirtschaften, Europa und Amerika, zwei Ziele, die Reduktion von CO2. Und der eine ist sozusagen Marktanreiz und der andere ist Regulierung. Und das ist die Systemauseinandersetzung, vor der wir stehen.
Und erfüllt denn aus Ihrer Sicht der Net Zero Industry Act diesen Anspruch des Marktanreizes?
Der Net Zero Act sozusagen ist ein erster Schritt sozusagen, um Wettbewerbsfähigkeit der Net Zero Technologien zu stärken. Und zwar mit den Mitteln, die der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Wir können nicht über Steuern entscheiden. Das ist schlicht und einfach in den Verträgen nicht vorgesehen und die Mitgliedstaaten werden es nicht mitmachen. So, insofern ist der Net Zero Act ein Versuch, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nämlich, ich weiß, es ist ein Bu-Word, aber Deregulierung, also zu versuchen, zu beschleunigen durch weniger Auflagen, zu schauen, inwieweit wir über Ausschreibungen da was machen können, uns zu überlegen, sozusagen, wie wir über Technologieanreize was machen können und Investitionen in neue Technologien. Das ist kein Copy-Paste und keine europäische Antwort auf den IRA, sondern es sind mit den Mitteln der Europäischen Union der Versuch und der erste Schritt, die Wettbewerbsfähigkeit dieser neuen Technologien zu stärken.
Aber er wurde ja schon als das präsentiert, als Antwort auf den IRA. Also für alle, die es nicht wissen, der IRA oder IRA ist der Inflation Reduction Act aus den USA, mit dem Joe Biden gründet.
Ich habe übrigens heute noch, weil ich mich natürlich vorbereitet habe, eine Pressemitteilung auch von Ihnen gelesen, Herr Ehler. Da sagen Sie genau das. Da sagen Sie, das ist die Antwort Europas auf den IRA. Also, so, das war wenigstens noch in der Vergangenheit, waren Ihre Worte.
Ja, aber es ist die Antwort, die Europa im Moment geben kann. Denn wir haben uns durch den Green Deal und das, was Sie so gerne mögen, über Regulierung sozusagen auf einen Pfad begangen, wo wir versuchen, Industrie über Regulierung zu steuern. Und die Amerikaner haben sich auf den Pfad begangen, zu sagen, wir stimulieren sozusagen den Markt durch Tax Reductions und setzen Ziele, ohne präskriptiv zu sein, wie man dahin kommt, welche Technologien, sondern einfach durch Marktanreize. Und insofern blieb also in einer Situation, wo wir ja hoffnungslos zurückliegen, wo die deutsche Industrie, die europäische Industrie darauf antwortet, dass sie massenweise nach Amerika geht, und zwar in genau den Technologien, die wir eigentlich fördern wollen, war doch die einzige europäische Antwort, die mit den Mitteln zu geben, die uns zur Verfügung stehen. Also insofern ist natürlich das eine Antwort auf den IRA. Es ist nur sozusagen kein europäisches Copy-Paste, weil wir eben nicht in der Lage sind oder auch nicht willens sind, von diesem überregulativen Ansatz abzulassen und zu sagen, wir gehen einfach über Marktanreize in diese Richtung.
Wenn ich jetzt da mal einhaken darf, was bietet der Net Zero Industry Act denn der Industrie an, wenn Sie sagen, dass das der Deal im Green Deal ist, was vorher noch nicht da war? Also, weil was ja fehlt, und das wird ja auch häufig kritisiert, ist finanzielle Mittel, die auch Michael Bloss sagt, dass es so mehr oder weniger ein zahnloser Tiger ist, weil die Finanzmittel fehlen, und diese Kritik wird auch gespiegelt. Andere Instrumente, die wir schon haben, Modernization Fund, Innovation Fund, bieten Mittel an. Also wieso ist der Net Zero Industry Act jetzt ein Deal und der Green Deal, den wir ohne den NZIA hatten, noch keiner gewesen?
Na, wenn Sie anschauen, sich auch da die OECD-Zahlen von Europa, was geben Unternehmen im Moment als Hinderung für, sagen wir mal, die Transformation der europäischen Wirtschaft an, dann ist an Nummer eins die hohen Energiepreise, an Nummer zwei die Überregulierung. Wir brauchen, das haben wir bei Covid gelernt, ich komme aus dieser Richtung, wir brauchen bis zu 5, 7 Jahren, um in Europa eine Industrieproduktion zu genehmigen. So, das heißt also für Investoren ist es eine Zwischenfinanzierung, eine Verzinsung ihres Kapitals, eine Negativverzinsung über 7 Jahre bei steigenden Zinsen. Also insofern ist doch logisch zu sagen, was ist denn nun wirklich zur Verfügung? Herr Bloß würde ja gerne Geld verteilen, einzig er hat es nicht. So, und insofern war der Ansatz, den wir gesucht haben, zu sagen, also mit dem, was die europäischen Verträge hergeben, was können wir tun? Und da ist sozusagen das Thema Genehmigungsverfahren, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zu verstehen, wie eigentlich Lieferketten funktionieren, also nicht so ein Cherry-Picking zu machen, da sagen, da gibt es so ein paar gute Industrien, sondern wir müssen natürlich schauen, wie wir die ganze Lieferkette in Richtung der Net-Zero-Technologien fördern. Und das zweite Thema ist natürlich auch Märkte zu schaffen über Ausschreibungen. Ja, also die Frage sozusagen, wie die öffentliche Hand ausschreibt, ist sozusagen schon ein Markt. Stimulanz, weil das letztendlich sozusagen ja immer noch 50% des Bruttosozialprodukts in Europa sind. Das ist ja letztendlich der öffentliche Sektor, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist so. Und insofern sind das alle Schritte sozusagen, die Unternehmen helfen. Wenn Sie in meine Region gehen, die LEAG, das ist der größte Braunkohleabbauunternehmen in Europa, transformiert jetzt. Die wollen auf den großen Tagebau-Nachfolgeflächen wollen die Solarindustrie ansiedeln, und zwar sowohl Produktion als auch also Stromproduktion, aber auch die Produktion der neuen Technologie. Das Genehmigungsverfahren, was dazu notwendig ist, dauert zwischen 5 und 7 Jahren. Das ist für Investoren vollkommen uninteressant. Und insofern ist sozusagen die Waffe des armen Mannes, in Anführungszeichen, ist Deregulierung. Und zwar nicht Umweltrecht zu schroten, aber das sozusagen, was wir da an Komplexität aufgebaut haben, so weit zu entkernen, dass wir Nachhaltigkeit nicht über Bord schmeißen, aber schlicht und einfach in der Lage sein müssen, wie wir das noch vor 20, 30 Jahren waren, eine Industrieproduktion innerhalb von 2, 2,5 Jahren hochzuziehen. Und dass das geht, darauf sind ja alle so stolz, das war bei Tesla. Ja, also wo plötzlich eine Landesregierung zwar plötzlich selber Genehmigungsbehörde wurde, also Minister und eine Kabinettsrunde im Grunde genommen Verwaltungsrecht exerziert haben, weil sie eben Angst hatten, dass ihre Verwaltung das nicht so schnell können. Aber es ist ja ein gutes Beispiel dafür, sozusagen, was eigentlich geht. Und dem wollten wir einen Rahmen geben. Und da haben wir uns erstaunlicherweise, ich habe sehr vernünftige Gespräche mit Herrn Habeck und seiner Staatssekretärin geführt, dass auch die grüne Bundesregierung, das Ministerium, das als ganz wichtiges Instrument hält, um es realistisch zu machen, dass wir die Net-Zero-Technologien in Europa behalten. Weil der finanzielle Anreiz ist in Amerika größer, aber viele Unternehmen sagen, hier ist der Markt, da wollen wir, das sind die qualifizierten Arbeitsplätze, aber es dauert schlicht und einfach zu lange, bis wir überhaupt Produktion aufbauen können.
Herr Bloss, ich weiß, Sie wollen was entgegnen. Ich würde Ihnen aber noch eine Frage mit auf den Weg geben. Sie sagen ja, dass die industrielle Transformation auf europäischer Ebene mit diesem Net Zero Industry Act noch nicht vorangetrieben werden kann. Sie haben ihn heute als verpasste Chance bezeichnet. Die europäischen Wind- und Solarverbände sind aber über das Ergebnis schlussendlich gar nicht so unglücklich. Also wieso? Also wenn diejenigen, die von diesem Gesetz profitieren sollen und das ja auch in ihrem Sinne eigentlich ganz glücklich sind, warum sind sie es nicht?
Ja, weil sozusagen das war, also wie er angefangen hat, dieser Net Zero Industry Act, war der gar nicht so schlecht konstruiert. So, der war fokussiert eben auf diese Industrien, in denen wir wirklich im global im Wettbewerb stehen. Da stand drin, wir sollen Solar, Windkraft, Batterien, Wärmepumpen, Elektrolyseure,
Die stehen ja jetzt immer noch drin.
die stehen jetzt immer noch drin. Genau, so ist der reingekommen, sozusagen Fokus auf das, was wichtig ist. So, dann kam er ins Europäische Parlament und dann ist sozusagen diese strategische Fokussierung rausgefallen. Also es gibt es nicht mehr sozusagen diesen Fokus, sondern es sind jetzt ganz viele Technologien. Und es ist vor allen Dingen dann noch zum Beispiel Fusionsreaktoren reingekommen, ganz viel CCS-Technologie. Es gibt ein riesengroßes Kapitel zum Thema CCS. Und die Idee hinter diesem CCS-Kapitel ist eben nicht, dass wir sagen, wir stellen jetzt um auf die erneuerbaren Energien. Das ist die günstigste Art und Weise, Strom zu produzieren. Damit senken wir übrigens auch die Energiekosten, sondern die Idee dahinter ist, auch im Energiebereich soll quasi das CO2 vom Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk aus der Luft gefiltert werden und dann irgendwie abtransportiert werden. Das ist eine extrem teure Technologie, die gibt es seit 20 Jahren, redet man darüber, nie hat das irgendwie funktioniert, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Das heißt, wir haben diesen strategischen Fokus weggenommen, obwohl wir im Wettbewerb sind in diesen strategischen Industrien. Das ist schon mal schlecht. So, natürlich freut sich die Wind und Solar, dass die da überhaupt noch drin sind. Aber weil Herr Iller ja gerade es gesagt hat, es gibt ja fast kein Geld. So, wir haben dieses Geld nicht und deswegen müssen wir uns fokussieren. Und dann sozusagen das aufzuweichen, das ist die verpasste Chance, die gemacht worden ist. Dann sozusagen sind da ein paar gute Dinge drin. Also das will ich gar nicht bestreiten. Zum Beispiel diese Ziele, dass wir 40% sozusagen von dem, was wir in Europa in 2030 verbauen, dass wir das auch hier produzieren wollen. Das ist ein wunderbares Ziel. So, aber also da sind aber keine Instrumente darunter, wie wir das erreichen. Das ist einmal die öffentliche Beschaffung. Das ist gut. Und dann ist sozusagen diese Deregulierungsagenda, dass man sagt, ja, das können die bauen, die Fabriken können jetzt schneller gebaut werden. Aber das ist ja nicht das sozusagen, wo wir jetzt mit den anderen konkurrieren und der Grund, warum wir es nicht hinbekommen in Europa. Der Grund, warum wir es nicht hinbekommen in Europa, ist erstens, dass wir eben diese Investitionsmittel nicht haben, dass wir das mit den Steuern nicht machen können. Das wird aber nicht gelöst. Und ne, wir wollen es lösen. Wir sagen nicht nur wir, sozusagen auch übrigens Macron und die Liberalen und die Sozialdemokraten, wir brauchen einen wirklichen europäischen Investitionsfonds, der dort mithalten kann. So, von der konservativen Seite des Hauses wird das die ganze Zeit abgelehnt. Aber es ist halt nüchtern betrachtet die Art und Weise, wie das gerade funktioniert. Und es wäre naiv zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach nicht mit und dann können wir trotzdem gut im Wettbewerb bestehen. Das Zweite ist, was nicht angegangen wird, und das ist, glaube ich, sogar die problematischste Art und Weise, weil wir sind in Europa. Und was wir gerade haben, ist, dass wir uns in der Industriepolitik als kleine und große Länder gegenseitig blockieren. Die großen Länder, Deutschland, Frankreich, die wollen jetzt subventionieren, die wollen ihre Industrie nach vorne bringen. So, und die kleinen Länder nutzen das Beihilferecht, um zu sagen, Leute, das geht so nicht, ihr überrollt uns. So, man muss dort eigentlich einen Ausgleich zwischen denen hinbekommen, damit es funktioniert. Es muss irgendwie auch in die kleinen Länder investiert werden, die großen müssen ein bisschen was abgehen, dann können es nach vorne gehen. So. Und was der Net Zero Industry jetzt macht, ist halt quasi, ja, ihr Mitgliedsländer, ihr dürft selber entscheiden. So, aber damit lösen wir genau diesen Konflikt nicht auf. Wir bräuchten nämlich mehr europäische Koordination in dieser ganzen Geschichte. Wir bräuchten eine echte europäische Architektur und nicht sozusagen, wir lassen es bei den Mitgliedsländern, weil das wird dann nicht funktionieren. Und
Aber
noch eine, noch.
wenn ich einmal kurz einhaken kann, Herr Ehler, so eine europäische Struktur, die wäre doch auch eigentlich in Ihrem Sinne, oder?
Also jetzt muss man mal abschichten, was ja viel gefallen. Also erstens mal muss ich sagen, ich bewundere Herrn Bloß. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Europäischen Parlament. Wir machen Gesetzgebung. Herr Bloß möchte ja gerade die europäischen Verträge ändern, die grundsätzliche Struktur des europäischen Finanzmarktes und so weiter. Wir sind am Ende der Legislaturperiode. Die Fragestellung, die uns jetzt beschäftigt, ist, wie können wir mit unseren Mitteln, und zwar möglichst schnell, Instrumente schaffen, um den Green Deal zu einem Deal zu machen, den neuen Technologien zu helfen. Und ich persönlich glaube, wenn wir jetzt 2 Monate oder wir haben ja letztendlich sozusagen 2 Monate daran gearbeitet, es hat fast ein Jahr dann insgesamt gedauert, wenn wir ein Jahr lang diskutiert hätten, ob wir die europäischen Verträge geändert hätten, dann hätten wir die europäischen Verträge heute nicht geändert und wir hätten gar nichts. So, und insofern habe ich an der philosophischen Diskussion von Herrn Bloß Freude, aber praktisch gesehen bin ich Gesetzgeber und habe schlicht und einfach ein Mandat und will was für die Industrie tun. So, bei CCS, um das nur kurz abzuschichten, ich höre Herrn Bloß begeistert zu, das steht aber leider nicht im Gesetz drin. Es geht überhaupt nicht um CCS für Stromproduktion, sondern es geht darum, dass wir wissen, zum Beispiel in der Zementindustrie, bei bestimmten Bereichen werden wir ohne Abscheidung schlicht und einfach keinen Zement mehr haben. Oder wir werden auch in der Stahlindustrie jetzt mit der Technologie, die wir erreichen, also 80% ungefähr, können wir Carbon in der Verbrennung ersetzen. Wir werden aber immer noch sozusagen auf CO2-Emissionen sitzen. Und uns geht es schlicht und einfach darum, in den Prozessen, und so genau steht es in dem Gesetzesentwurf drin, in den Prozessen sozusagen, wo nachweislich wir nicht in der Lage sind, sozusagen durch Substitution oder was auch immer, CO2-Emissionen zu vermeiden, dieses zu speichern, zu lagern oder weiter zu verarbeiten. So, und sowohl die Internationale Energieagentur als auch das IPCC alle sagen, natürlich macht es keinen Sinn, in der Stromproduktion jetzt irgendwie plötzlich CO2 abzuspeichern. Wir werden aber in vielen Verbrennungsprozessen in der Industrie, ich hatte Zement genannt, es gibt andere, selbst im Stahl, werden wir nicht auf 100% Reduktion kommen. Und wenn wir aber in Richtung 2040 wollen, dann müssen wir uns jetzt schon überlegen, wie wir abscheiden, wie wir das transportieren, wie wir das lagern oder auch wirtschaftlich weiterverwalten können. Das sagt der Akt, nichts anderes.
Das steht
So,
übrigens
und
auch in
vielleicht
den
noch
grünen Wahlprogrammen.
einen Hinweis. Es ist ja alles schön und gut, dass Herr Bloß träumt von weiteren öffentlichen Milliarden. Wir haben im Moment in Europa einen Stand der Staatsverschuldung. Ja, in Italien 161% des Bruttosozialprodukts. In einer Größenordnung, die es ja gerade den Haushalten nicht mehr möglich macht, sinnvolle öffentliche Investitionen zu machen. So, und auch da sozusagen werden wir gar nicht drum rumkommen, statt nach mehr öffentlichen Förderungen zu schreien, zu sagen, wie werden wir und mit welchen Mitteln kann Europa sozusagen Investitionen mobilisieren? Und das sind wieder die europäischen Mittel. Wir brauchen einen einheitlichen europäischen Finanzmarkt. Es ist für VC-Kapital international nicht interessant, in 27 verschiedenen Regulierungen in Europa Geld in diese Industrien anzulegen. In Amerika haben sie eine Rahmenbedingung. Also wir müssen mit den Instrumenten, die wir in Europa haben, realistisch, die auch zur Hand sind, die politisch erreichbar sind, einfach mehr tun, dass wir mehr in diesem Bereich investieren. Da stimme ich ja vollkommen überein. Aber diese Träume sozusagen, jetzt nochmal 500 Milliarden öffentliche Mittel und so weiter, ich träume sie ja gerne mit. Ich bin nur seit 20 Jahren im Parlament und ich sehe nicht sozusagen, dass das kommt. Und insofern wird der Industrie eben praktisch helfen, dass wir jetzt Schritte gehen und der Net Zero Act ist wie immer keine Alleinantwort, aber er ist ein richtiger Schritt. Die Industrie sieht eben, dass wir beschleunigen wollen, dass wir Innovation fördern wollen. Auch da sind übrigens Mittel massiv vorhanden. Wir haben ja auch eine Brücke gebaut, zu dem sogenannten STEP. Also da sind wir ja sozusagen schon in Richtung, Fördermittel. Und ich bin eben, sagen wir mal, vielleicht ein nüchterner Mensch und mache lieber das, was wirklich entsteht, als dass ich von etwas träume, sozusagen, wo ich einfach weiß, dass die europäischen Verträge und die politische Situation es schlicht und einfach nicht hergeben. Und dafür gibt uns die Industrie auch nichts. für Träume, sondern sie gibt uns nur was, das wir jetzt konkret implementieren.
Sie haben
Also
jetzt
da
die
werde ich
Investitionsplattform angesprochen.
auch gehen müssen.
Ja, dürfen Sie ganz
Aber
kurz.
ich glaube, ich möchte mich hier nicht als Träumer darstellen lassen. Das sind auch nicht die Ideen, die nur von mir kommen. Wir hatten jetzt gerade den Letta-Bericht, wir haben jetzt bald den Draghi-Bericht. Überall wird gesagt, wir müssen investieren. Ehrlich gesagt, Herr Ehler hat gesagt, es ist alles schön und gut. Es ist eben überhaupt nicht schön und gut. Wir sind in einer Situation, in der die europäische Wirtschaft zurückfällt. Wir sind in einem globalen Wettbewerb und wir haben nicht die richtigen Antworten darauf. Und dann kann ich mich nicht darauf zurücksetzen, zu sagen, ich habe jetzt schon 20 Jahre das gemacht, das wird nicht funktionieren. Es muss funktionieren, weil anderes, wenn es nicht funktioniert, gefährden wir den Industrie- und Wirtschaftsstandort Europa. Und dazu muss man dann eben auch darüber reden, wie kriegt man diese Mittel hin? Wie kriegt man die Eigenmittel hin? Wie kriegt man sozusagen, wenn die Konservativen sich diese Geschichte von einem RRF 2.0, also sozusagen neuen Investitionsfonds, nicht widersetzen würden, dann hätten wir eine andere Debatte. So. Wenn ich also sozusagen, wir haben diese Dichotomie, so entweder wir machen eine Investition, wir machen einen Markt oder wir machen Regeln. Sagen, meistens sind die Regeln, die Regulierung die günstigste Art und Weise, solche Transformationen nach vorne zu bringen. So, ich habe das vorhin zum Beispiel beim Stahlbereich schon erläutert, warum es sinnvoll ist. So, wenn ich jetzt mit dem Kehrbesen hier durchgehe und sage, sozusagen jegliche Form von Regulierung ist böse, ich glaube, das ist genau die falsche Form von Industriepolitik. Ich glaube auf jeden Fall, es gibt viel zu viel Bürokratie. Ich geh auch in die Unternehmen, was die mir zeigen, was die da alles sozusagen an welche vielen Behörden die alles Mögliche schicken müssen. So, das ist eine Überladung. Aber das europäische System war nie zu sagen, wir machen Deregulierung und wir produzieren Produkte mit möglichst wenig Standards, sondern die europäische Systematik war immer, wir haben hohe Standards, wir machen die Standards so hoch, dass unsere guten Ingenieurinnen und Ingenieure in Europa Produkte bauen können, die diese Standards erfüllen. Und in China kann man diese Standards eben nicht erfüllen. Und die Art und Weise, wie diese Industriepolitik von Seiten den Konservativen betrieben wird, ist eben genau gegenläufig dazu. Beispiel Euro 7. So, wir wollten hohe Standards setzen, für die nächste Generation von Verbrennungsmotoren übrigens unterstützt auch von der ganzen Automobilzuliefererindustrie, weil wir gesagt haben, sozusagen, das ist die Art und Weise, wie wir die europäischen Produkte am Markt halten. So, jetzt machen wir das nicht. Jetzt sieht China die Chance, genau das zu tun und damit genau das zu hinzubekommen, was sie nämlich wollen. Sie wollen nämlich in der Zukunft nicht mehr die Standards aus Europa gesetzt bekommen, sondern sie wollen selber die Standards setzen. Sie wollen selber zentral werden in allen Zukunftstechnologien und wir sollen die Zulieferer werden. Wir sehen diese geopolitische Industriepolitik in allen möglichen Bereichen. Wir sehen die beim Stahl, wir sehen die bei den Autos, wir sehen die bei Solar. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das hat nichts mit Träumen zu tun. Das sind ganz, ganz krasse politische, aktuelle Diskussion. Und wenn Europa das nicht schafft, dann sieht es düster aus. Deswegen ist meine Einladung, lassen Sie uns darüber reden, wie wir das hinbekommen. Aber sozusagen zu sagen, nein, das klappt sowieso nicht. Ich glaube, damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben.
Aber ich habe ja nicht gesagt, es klappt nicht zu investieren. Ich teile nun
Darf
Ihren
ich es mit der
Traum
Frage
nicht, mit
verknüpfen?
öffentlichen Mitteln eine Transformation zu finanzieren, wenn Sie das nicht aus dem Markt finanzieren. Und das ist das Thema. Ja, wir haben in Europa, wenn wir einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt hätten, Amerika ist ja nicht so attraktiv, sondern Amerika sozusagen kumuliert nur die Investitionen auf der Welt, weil sie sozusagen einen Markt haben. Wir sind einfach der Meinung, dass ohne eine Mobilisierung des privaten Kapitals, die eine Transformation der Wirtschaft nicht finanzieren können. Es gibt kein einziges historisches Beispiel, dass sie durch Subventionen oder durch Staatsgelder oder letztendlich durch Steuergelder einen Markt umbauen, transformieren. Das ist einfach schlicht und einfach eine Illusion. Der Chef von
Warum?
Paribas, nein, nein, ich will schon einmal zu Ende sprechen, der Chef von Paribas, weil die Antworten sind eben nicht so einfach. Wir teilen ja die Überzeugung, dass wir mehr investieren müssen. Aber das Thema ist doch schlicht und einfach, dass wenn wir der Kapitalmarkt nicht davon überzeugt ist, dass das wirtschaftliche Modelle sind und wenn wir sozusagen nicht schaffen, sozusagen die Wirtschaftlichkeit sozusagen da freizusetzen, und zwar ohne dass wir überregulieren, dann werden wir mit öffentlichen Mitteln es nicht schaffen, so einen Transformationsprozess zu finanzieren. Und das sagt die Weltbank. Das sagt der Internationale Währungsfonds, das sagen die Großen auf dem Kapitalmarkt. Das ist eine Illusion, das durch Steuermittel zu machen. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weiter auf Europa vertrauen sollten und nicht einfach immer nur denken, es würde durch Subventionen gehen. Wenn wir in Europa den Energiebinnenmarkt vertiefen, wenn wir in Europa den Kapitalmarkt endlich so haben, dass wir gleiche Verhältnisse haben, dass es für internationales Kapital attraktiv ist, in Europa zu investieren, dann wird das funktionieren. Wenn Sie das durch Steuermittel machen wollen, dann gibt es historisch kein Beispiel dafür, dass Sie eine Transformation in dieser Größenordnung durch öffentliche Subventionen finanzieren können.
Aber Herr Ehler, also Sie haben sich ja selber im Rahmen der Verhandlungen für 10 Milliarden für STEP in diesen Invest-EU-Fonds eingesetzt und haben nur 1,5 bekommen. Also Sie hätten ja selber gerne mehr gehabt, sind aber an den Mitgliedstaaten gescheitert. Also was
Nein,
macht
nein, halt, Moment. Ich hab gesagt, das, was wir wollten, war, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, aus dem Emissionshandel ja, einen beträchtlichen Anteil zu nehmen, um zu investieren. Das wäre auch sinnvoll, denn sozusagen in der Industrie hohe Emittenten zu bestrafen, dadurch sozusagen Einnahmen zu generieren und die dann in die Transformation zu investieren, das ist sinnvoll. Aber was im Moment passiert, ist, dass die Finanzminister schlicht und einfach die Einnahmen aus dem Emissionshandel zu einem großen Teil zur Füllung ihrer schütteren öffentlichen Haushalte benutzen. Und ich glaube, und deshalb, also da bin ich mit Herrn Bloß, glaube ich, sogar überein, ich glaube, dass wenn man Emissionshandel hat und wenn man sozusagen da Einnahmen hat, dann sollte man die sozusagen nutzen, zu investieren. Und das sind sinnvolle Sachen, in die Technologie zu investieren. Wir haben ja gesagt, 25% der Einnahmen aus dem Emissionshandel in neue Technologien und Ansiedlungen zu investieren, absolut sinnvoll.
jetzt wollen wir noch, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, noch einmal schnell in die Zukunft blicken. Bald ist Europawahl, es wird ein neues EU-Parlament und eine neue EU-Kommission geben. Wie führen wir das Ganze fort? Herr Bloß, Sie fordern einen Green Industrial Deal. Wie soll der aussehen, um genau dieses Problem, was wir gerade, was auch Herr Ehler hier gerade aufgezeigt hat, zu lösen, dass wir kaum Mittel haben, die Länder klamm sind, um die Industrie ausreichend zu fördern und die grünen Technologien wirklich so voranzubringen, dass wir die Klimaziele auch einhalten können?
Also ich glaube, das Erste, um was es geht, ist, dass wir diesen Green Deal weiterführen und dass wir mal aufhören mit dieser komischen Dichotomie, entweder Klimaschutz oder wirtschaftliche Stärke. Es ist eben, wirtschaftliche Stärke gibt es durch Klimaschutz. Das sehen wir in der ganzen Welt. Das ist das Gleiche. Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, Klimaschutz zu machen, weil dort sind die Märkte der Zukunft. So, dann haben wir immer schon gesagt, wir machen Industriepolitik und die Industrie soll bleiben, und die muss aber dekarbonisieren, auch um zukunftsfähig zu sein. So, was wir in Europa brauchen, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen skizziert, also wir brauchen eine europäische, sozusagen gemeinsame Architektur, wie wir überhaupt Industriepolitik betreiben wollen. Bisher ist ja Europa quasi darauf getrimmt, überhaupt nicht Industriepolitik zu machen, sondern Industriepolitik rauszuhalten. Das können wir jetzt nicht mehr machen, weil das naiv wäre auf dieser weltpolitischen Bühne. Das heißt aber sozusagen, wir müssen es europäisch machen, weil ansonsten sich die Mitgliedstaaten gegenseitig blockieren. Dazu brauchen wir eine europäische Struktur. Das müssen wir erstmal lernen, wie es geht. So, dann brauchen wir sozusagen so auch eine europäische Architektur, wie sowas geregelt werden kann. Dazu muss auch die Entscheidung gehören, das bauen wir und das bauen wir nicht und nicht einfach nur anything goes. Ich glaube sozusagen, der Emissionshandel gehört dazu, sozusagen, es gehören aber auch eben, wie gerade gesagt, diese Standards dazu. Das ist nämlich die Art und Weise, wie wir europäisch Industriepolitik machen und es gehört die Auswahl dazu. Was soll gefördert werden und was nicht und nicht einfach nur sozusagen anything goes. Also sozusagen diese Bereiche und meine Sorge ist, und es steht ja auch in allen möglichen Papieren, dass quasi der Klimawandel und die Klimatransformation überhaupt nicht mehr vorkommt. Also von den Konservativen, aber auch das, was im dem Prioritätenpapier gerade auf der europäischen Ebene diskutiert wird, wie es weitergehen soll, da steht nichts mehr von Klimatransformation und Modernisierung.
Ja, die
Und das
Strategic
fällt komplett
Agenda.
hinten.
Die Strategic Agenda.
Genau, die Strategic Agenda. Also sozusagen diesen Green Deal fortführen. Das heißt also auch zum Beispiel klar zu sagen, -40%, minus 90% CO2-Reduktion bis zum Jahr 2030. So, das heißt den Emissionshandel in diese Richtung vorführen. Das heißt die anderen Sektoren, die es bisher nicht so richtig mit einbezogen worden sind, also zum Beispiel auch die Landwirtschaft dort mit einzuziehen und dann wirklich die Investitionen auf die Dekarbonisierung ausrichten und nicht auf irgendwelche anderen Sachen.
Herr Ehler, dieselbe Frage an Sie. Wie sieht die Fortsetzung des Green Deals oder eines Green Industrial Deals aus, mit dem die Industrie auch was anfangen kann in der nächsten
Also
Legislatur?
ich bin ja gar nicht so pessimistisch wie Herr Bloß, was den Rat oder alle Beteiligten betrifft. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode sehen, dass wir implementieren. Ja, das heißt, wir können, das ist einfach ein Traum. Ich finde das auch kurios, dem zu träumen, dass wir den Übergang zur kohlenstofffreien Wirtschaft planen könnten und dann sagen, anything, nicht anything goes. Es geht ja gar nicht um anything goes. Es geht ja im Moment gar nichts. Ja, wir haben rückläufige Kapitalinvestitionen, wir haben eine rückläufige Industrieproduktion, wir haben eine rückläufige Arbeitsproduktivität. Ich glaube, bin da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube nur, diese dauernde Vorstellung, dass der Staat und staatliche Mittel das regeln können, halte ich für problematisch. Wir haben auf dem Binnenmarkt, das hat immer funktioniert, jedes Mal, wenn wir den Energiebinnenmarkt vertieft haben, dann hat es in Europa besser funktioniert. Das müssen wir machen, auch in Richtung CO2-Reduktion. Diese nationalen Egoismen müssen aufhören. Wir brauchen eine Infrastruktur. Wir müssen mehr Wasserstoff produzieren. Das sind alles Dinge, die durch die Vertiefung des Binnenmarktes Instrumente hat, damit das, was wir vielleicht gemeinsam wollen, Herr Bloß und ich, möglich wird. Das zweite Thema ist, wir müssen uns überlegen, wie wir den Kapitalmarkt aktivieren. Wir brauchen gemeinsam europäischen Kapitalmarkt, damit werden wir attraktiver für internationale Investitionen. Wir müssen auch an alte Zöpfe gehen, ja, dass die deutschen Sparer 1.600 Milliarden auf Sparkosten haben, die sich nicht verzinsen. Wir müssen aus Sparer Investoren machen. Wir werden unkonventionelle Mittel machen müssen, aber immer die, die den Markt fördern und nicht die eben regulativ eingreifen und sagen, das machen wir und das machen wir nicht. So insofern bin ich gar nicht so pessimistisch sozusagen, was die nächste Legislaturperiode betrifft. Ich glaube nur, dass wir jetzt so mal die Lebenslügen auflösen müssen. Wir müssen uns überlegen, was müssen wir regulieren und was müssen wir ganz bestimmt nicht regulieren. Aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht so pessimistisch. Wo ich pessimistisch bin, ist die Vorstellung, dass Herr Bloß oder ich sage das doch selbstironisch, oder die Politik im Grunde genommen Märkte steuern kann. Ja, wir haben alle Prognosen, die es in der Vergangenheit gab, wenn wir damals Politik gesagt hat, wie die wirtschaftliche Zukunft ausschaut, dann war es immer falsch. Ja, wir haben in die Atomenergie investiert in den 70er Jahren, wo wir wahrscheinlich in die Digitalisierung hätten investieren müssen. Wir haben Anfang der 2000er gedacht, dass die Plattformökonomie, dass es Telefongesellschaften sind. Also immer wenn der Staat dachte sozusagen, er kann durch Regulierung bestimmen, wie der Markt sich entwickelt, ist es gründlich schiefgegangen. Das heißt nicht, dass es keine Regulierung geben muss, aber wir müssen jetzt einfach die Marktkräfte stärken. Und das können wir, die Instrumente haben wir. Vertiefung des Binnenmarktes, Vertiefung des Kapitalmarktes, ich habe das schon gesagt. Und wesentlich mehr, und da sind Herr Bloß und ich vielleicht auch einig, wir müssen wesentlich mehr in Innovation. Wir brauchen ein Forschungsrahmenprogramm mit doppelt oder dreimal so viel Geld. Denn wir werden die 90, die Ziele, die er für 90 ausgerufen hat und so weiter, die werden wir nur schaffen, wenn wir Technologien haben, mit denen wir das auch können. Wenn wir aus der Luft CO2 extrahieren wollen, dafür gibt es ja keine Industrie. Das können Sie auch gar nicht irgendwie regulieren, sondern da müssen Sie sich überlegen, wie investieren Sie in Technologien, wie kann daraus ein Business Case werden. Und ich bin um diesen Realismus gar nicht so bange. Insofern teilen wir die Ziele. Ich teile seinen Pessimismus nicht, dass das alles dem Untergang entgegengeht und die Konservativen, wovor ich gar kein Konservativer bin, aber egal, das alles nicht wollen oder der Rat jetzt einknickt, sondern wir müssen einfach einen Schuss Realismus haben und wir müssen uns einfach wieder darum kümmern, wie der Markt investiert und wie wir einen Business Case für diese ganzen neuen Technologien hinkriegen.
Sie sehen ihn schon, Maximilian Fries ist wieder bei uns, um die Fragen aus dem Publikum zu stellen.
Genau, sind ganz viele Fragen. Alle werde ich nicht stellen können. Aber will mal hier die, in der kurzen Zeit, die wir noch haben, die zwei aus den Top 3 nehmen, die an beide gestellt sind. Da ist auch noch ein Herrn an Dr. Ehler dabei. Die kann ich am Ende dann auch noch mitgeben. Ich will aber die zwei Fragen stellen, die beide beantworten können. Helmut Muck fragt, ich glaube, ich für diese Runde eine spannende Frage. Welche Chancen sehen Sie, die Subventionierung der Landwirtschaft so umzustellen, dass sie der Biodiversität nützt und nicht zum weiteren Artensterben beiträgt? Also Frage nach der Landwirtschaft als ja ein nicht kleiner Industriezweig in der Europäischen Union. Und dann Dr. Mihai Alevra fragt, CO2-Zertifikate werden in Zukunft voraussichtlich deutlich teurer und damit auch, was sich Ärmere noch leisten können. Haben Sie Konzepte, Emissionsbeschränkungen vom Einkommen zu entkoppeln? Was halten Sie von der Idee, Zertifikate gar nicht zu versteigern, sondern pro Kopf zu verteilen? Also einmal der Landwirtschaftsaspekt, einmal der Gerechtigkeitsaspekt. Denke ich nochmal zwei gute Impulse aus dem Publikum.
Genau, wer möchte anfangen? Sie müssen beide pünktlich los, deswegen wäre ich dankbar, wenn Sie sich kurz halten würden. Herr Ehler, fangen
Also,
Sie gerne an. Ja.
nun bin ich kein Landwirtschaftsexperte. Klar ist sozusagen, dass wir einfach immer zwischen zwei Parallelen uns bewegen. Das eine ist sozusagen Versorgungssicherheit und das andere sozusagen ist der Anteil der ökologischen Fragen, die damit verbunden sind. Ich finde auch gar nicht, also es ist dann auch ganz sagen, gar nicht berührt zu Wasser Scarcity. Also wir werden wahrscheinlich die überhaupt Saaten umstellen müssen. Wir werden uns eben auch an Klimaanpassungsmaßnahmen bewegen müssen. Aber wir müssen eben auch die Landwirte mitnehmen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, sozusagen, dass in der Landwirtschaft nicht der Eindruck entsteht, dass der Prenzlauer Berg sozusagen zwar gerne Mandel-Cappuccino trifft mit einer Mandel, die aus Kalifornien kommt und einen CO2-Footprint hat, der eine Katastrophe ist, aber dann gerne Auflagen sozusagen für Bauern machen, die morgens um 6 aufstehen. Also ja, auch das wird einen Transformationsprozess nach sich ziehen und es wird sicherlich auch ökologischen Fragen unterworfen sein, weit über die Saaten hinaus. Und zum zweiten Thema, jetzt schauen wir mal, dass das ETS mal funktioniert. Also, dass wir jetzt mal wirklich ein Jahrzehnt sozusagen einen Emissionshandel haben, dass sozusagen wahrscheinlich durch die höheren Preise sozusagen wir dann natürlich auch niedrige Energiekosten haben. Also ich hoffe eben nicht, dass das System ausgerichtet ist, dass die Emissionshandelkosten so groß sind, die Energieproduktion aber weiter oder auch die Industrieproduktion weitergeführt wird und dadurch die Preise weiter hoch bleiben. Ich glaube schon, dass zumindest mittelfristig, wenn wir klug sind und Leitungsausbau machen, den Binnenmarkt, den Energiebinnenmarkt vertiefen, dass die Energiepreise durch erneuerbare Energien senken werden. Wir müssen denen nur die Chance geben. Und insofern wäre ich jetzt vorsichtig, sozusagen jetzt schon mich mit dem Pessimismus zu beschäftigen und zu sagen, also jetzt müssen wir gleich schon wieder sozialen Ausgleich schaffen und so weiter. Also das ist ein Handelssystem. Wenn es funktioniert, dann werden auch die Energiepreise senken und damit sozusagen auch die soziale Frage nicht mehr so dramatisch dastehen, wie sie vielleicht im Moment sich ausschaut.
Herr Blossen.
Also bei der ersten Frage zur Biodiversität, da kann man, glaube ich, ganz gut zeigen, wie sozusagen die anfängliche Unterstützung auch von Seiten der Konservativen oder Christdemokraten oder wie sie genannt werden wollen, für den Green Deal weggegangen ist und dann die nicht mehr da war. Der Green Deal sollte ja eben zum Beispiel dieses Nature Restoration Law beinhalten, also dass man eben dafür sorgt, dass es in der Landwirtschaft auch Biodiversität gibt und dass vor allen Dingen unsere Böden, unsere landwirtschaftlichen Böden, unsere Ökosysteme quasi widerstandsfähig werden, eine natürliche Widerstandsfähigkeit bekommen, auch weil die Klimakrise einschlägt. Die sozusagen konservative Seite des Hauses hat das nicht mit unterstützt, übrigens wie viele anderen Green Deal-Gesetze auch nicht, zum Beispiel für die CO2-Standards für die Autos und die LKWs. Und da ist eben sozusagen diese Dichotomie im Kopf, glaube ich, von Herrn Ehler, die ist falsch. Ja, es ist nicht entweder irgendwie eine Biodiversität in der Landwirtschaft oder es gibt was zu essen, sondern wir wissen ja ganz genau, mit der Klimakrise ist es so, es wird nur noch auf Böden etwas zu essen wachsen können, die widerstandsfähig sind. Und widerstandsfähig sind sie eben nicht, wenn sie ausgelaugt sind, wenn da ganz viel Gift und Dünger draufgepackt werden muss, sondern wenn sie eine natürliche Kraft haben. Und dafür müssen wir eben auch die Biodiversität stärken, den Humusaufbau und so weiter und so fort. Also das sind sozusagen dort überall, wo es ein vermeintliches Entweder-Oder gibt. Mit der Klimakrise geht es immer nur zusammen. Und bei dem CO2-Zertifikatehandel finde ich auch, dass man dort wieder merkt, dass es dieses Entweder-Oder nicht gibt. Es gibt nicht entweder Markt oder Regulierung, weil das eine oder das andere führt eben dazu, dass es nicht funktioniert. Wenn man sagt, wir machen das nur mit dem Markt, zum Beispiel bei diesem CO2-Zertifikatehandel im Verkehr, und für Gebäude, den wir jetzt europäisch einführen, dann wird es dazu führen, dass wir Preise haben, die in Richtung 100, 200 € gehen. Damit rechnet man auch schon in Deutschland. So. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Menschen in Südeuropa sich das nicht mehr leisten kann und nicht mehr Auto fahren kann oder nicht mehr heizen kann. Und es wäre unglaublich sozial ungerecht. Das heißt sozusagen, dieses reine Marktfokussieren, das funktioniert nicht, weil es einfach Ungerechtigkeiten erzeugt. Wenn wir aber eine kluge Regulierung dazu machen und sagen, ja, jetzt machen wir zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, jetzt machen wir eine CO2-Regulierung für die Autos und sozusagen senken mit unserer Regulierung auch den CO2-Ausstoß, dann halten sich Markt und Regulierung die Waage und dann wird es auf der einen Seite sozusagen für die Unternehmen funktionieren mit dem Markt und auf der anderen Seite für die Menschen funktionieren, weil sie nicht zu stark belastet sind. So, das ist der Weg, wie es nach vorne gehen muss. Es ist nicht entweder Regulierung oder Markt, sondern das europäische System war immer beides. So. Und ich glaube, also ist auch so ein bisschen was, wo es um bei der Europawahl dann geht. Es geht dann um diese Frage, werden wir diesen Green Deal weiterführen in der Art und Weise, wie wir es europäisch machen, mit der Regulierung und dem Markt und den Investitionen und dann aufholen können? Oder sagen wir, naja, es geht immer nur noch in die eine Richtung, aber das wird uns dann zurückwerfen, gerade in diesem globalen Wettbewerb.
Wir haben noch eine dritte Frage. Sollen wir die noch stellen? Du bist stumm, Max.
Ja, das ist die dritte Frage an direkt an Herrn Dr. Ehler. Wie kann es sein, dass eine christlich-konservative Partei bei Abstimmungen, also konservativ im Sinne von bewahren, fragt der Fragesteller hier, das Dr. Hartmut folgt außerdem, bei Abstimmungen für Klimaschutz nur auf Platz 10 im Fall der CDU oder 11 im Fall der CSU stehen, weil sie bei den meisten Abstimmungen ungefähr 80% gegen den Klimaschutz waren, fragt Dr. Hartmut folgt.
Also erstmal haben wir heute eine lustige Diskussion gehabt, stimuliert von den Grünen, wer denn nun für mehr Green Deal Files gestimmt hat. Und interessanterweise haben die Grünen gegen mehr Green Deal Files gestimmt als die EVP. Es ist halt eine Frage, es ist eben nicht so einfach, sondern die Frage ist ja, was steht in einem Green Deal File drin? Und wir sind einfach der Meinung, dass durch diese überdeskriptive, überregulierende, diese Illusion, man könnte sozusagen durch Regulierung Technologie bevorzugen, dass das nicht funktionieren wird, sondern letztendlich sozusagen muss man die Marktkräfte stärken. Das heißt auch nicht, dass man keine Regulierung will. Ich bin ja erstaunt, welchen Dichotomien ich da mir unterstellt werden, sondern ich sehe einfach nur das Resultat. Und das Resultat sind 15.000 Seiten Regulierung. Es ist eine Industrie, die die höchsten Regulierungskosten auf der Welt hat. Es ist eine Industrie, die im Moment mit den Füßen abstimmt und schlicht und einfach in andere Regionen der Welt geht, und zwar gerade die Technologien, die wir eigentlich hier behalten wollen. Und ich glaube einfach nicht, dass man so einfach da die Nummern zusammenzählt und sagt, die einen haben fünfmal dafür gestimmt und die anderen haben sechsmal dafür oder dagegen gestimmt, sondern muss sich eben anschauen, was es im Detail bedeutet. Und nochmal, Herr Bloß, ich bin für Investitionen. Nur es ist zum Teil relativ kindlich, wie Sie sich das vorstellen. Sie können eben nicht alles gleichzeitig machen. Wenn Sie in der chemischen Industrie sind und sagen, wir wollen 55% reduzieren, was die an den Rand ihrer Existenzfähigkeit betrifft, und dennoch müssen wir es machen, weil wir wollen die Klimaschutzziele haben, dann kann man nicht auf den 7 Jahren Weg im Grunde genommen noch eine Industrieemissionsrichtlinie machen, wo wir sozusagen in der Zwischenzeit mit den Bestandsanlagen, wo sie die neuen Anlagen im Grunde genommen finanzieren, dann sagen, auch die sozusagen wollen wir aus Sustainability-Gründen sozusagen jetzt im Grunde genommen abschalten. So, man muss einfach realistisch sagen, was ist machbar? Und ich glaube, ich lasse mich da auch nicht so auseinander dividieren oder das da zuordnen und so weiter. Ich habe Kinder, ich habe auch eine Vorstellung dafür sozusagen, wie wir diesen Planet weitergeben wollen. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, sozusagen, wer erreicht oder will oder schafft es, mit welchen Mitteln welche Ziele zu erreichen. Und da sage ich einfach, es hat noch nie funktioniert, wenn Politik versucht hat, Industrie vorzuschreiben, wie Wirtschaftlichkeit funktioniert. So, man muss Rahmenbedingungen setzen, die gestehen ja auch Regulierung, aber wir müssen jetzt Marktkräfte herbekommen, wir müssen Investitionen herbekommen, wir müssen Industrie wieder auf die Füße bekommen, weil alle Parameter im Moment zeigen eine Richtung, die außerordentlich problematisch ist. Und das wollen wir nicht. Und vielleicht einen letzten Satz zur Wahl. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, ja, also die Grünen, die haben es nicht begriffen und so weiter. Die Grünen haben einen großen Anteil an einer gesellschaftspolitischen Diskussion, um die wir alle kämpfen, auch verständlich zu machen, sozusagen, was das bedeutet. Vielleicht auch an Kosten und Wohlfahrtskosten. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz nüchtern sagen, dass ich jetzt als armer Volkswirt mir manchmal anhören muss, sozusagen diese Träume, die nie funktioniert haben von gesteuerter Industriepolitik und so weiter. Das ist auch nicht wirklich die Wahlentscheidung, sondern wir alle haben die Verantwortung, sozusagen das nicht in einen Links- und Rechtspopulismus abgleiten zu lassen in Europa, weil die Menschen sich fürchten. Und wir müssen ihnen sozusagen plausibel machen, wie wir meinen, dass wir dieses Ziel erreichen, ohne sozusagen, dass sie selber Opfer bringen müssen, die sie meinen oder vielleicht auch wirklich über ihre Möglichkeiten sind. Und insofern werden Sie von mir nicht hören, dass wir vom Green Deal abgehen. Sie werden auch von der EVP nicht hören, sozusagen so blindwütigen Populismus. Aber ich warne davor, sozusagen aus so einer Mentalität heraus, von der städtischen Bevölkerung, aus der Psychologie des Prenzlauer Berges heraus. Wir haben in Eisenhüttenstadt, wo ich wirklich kämpfe, und zwar kämpfe um das Europathema und gar nicht so sehr um meine Partei, 59% AfD. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir auch diesen Menschen das Gefühl geben, dass wir sie mitnehmen und nicht sozusagen so Dinge ausrufen, wo sie das Gefühl haben, sie sind überfordert, wo sie das Gefühl haben, es geht gegen ihre wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen. So, und insofern hören Sie von mir auch nicht so diese klassische parteipolitische Zuordnung. Ich glaube, meine Sorge ist im Moment nicht meine Auseinandersetzung mit den Grünen, ehrlich gesagt. Meine Sorge ist die Auseinandersetzung mit dem vor allen Dingen Rechts, aber auch in Teilen Linkspopulismus in Europa. Und dass uns da was sozusagen außer Kontrolle gerät, was wir vielleicht irgendwann nicht mehr reparieren können. Vielen Dank.
Herr Ehler hatte zuerst das Wort, deswegen, Herr Bloß, Sie dürfen gerne auch noch etwas entgegnen, aber halten Sie sich kurz, Sie müssen auch gleich zum
Okay. Ich muss jetzt nicht über jedes Prenzlauer Bergstöckchen springen, was mir Herr Ehler hingehalten hat. Aber ich glaube, also drei Dinge möchte ich schon noch sagen. Erstens, diese ganze Geschichte von wegen, wir müssen jetzt mal realistisch sein und wir müssen mal aufpassen. Die Realität ist doch, dass wenn wir einen Wohlstand herstellen, sozusagen, dann ist es das, was integrativ wirkt, auch für die ganze Gesellschaft. Und dieser Wohlstand, den stellen wir nicht dadurch her, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt ein bisschen weniger Green Deal oder wir sagen, der Green Deal ist irgendwie ein Bürokratiemonster, sondern den stellen wir damit her, indem wir sozusagen die Probleme angehen. Und die Probleme, die wir haben, sind eben, dass zum Beispiel Tesla und BYD mehr Elektroautos herstellen als alle europäischen Automobilunternehmen zusammen. Und da wird der Wohlstand in der Zukunft erwirtschaftet. Und da hängt die europäische Automobilindustrie hinterher. Und da müssen wir was dafür tun, damit wir aufholen. So schaffen wir sozusagen den Wohlstand und so können wir auch wieder integrieren. So, das zu verneinen und zu sagen, ja, der Green Deal, das wollen wir jetzt nicht so richtig mitmachen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung, ist auch sozusagen die falsche Richtung, dann in diese zu blinken und zu sagen, ja, jetzt wollen wir irgendwie in Richtung derjenigen Bevölkerung, die AfD wählt, sozusagen ein Signal schicken. So, wenn es den Leuten gut geht, wenn sie an ihre Zukunft glauben, dann glaube ich, dann funktioniert das. Aber dazu müssen wir jetzt eben investieren und müssen uns auf Vordermann bringen und nicht sagen, naja, das ist sozusagen, schauen wir mal und jetzt nicht mehr so viel machen. So, das Zweite ist diese ganze Geschichte von, wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen auf jeden Fall realistisch bleiben. Aber die Realität ist eben, dass wir eigentlich die Technologien haben, die wir brauchen, um in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Gibt es ein paar Dinge, vielleicht in der Zementbranche, wo man nochmal schauen muss, in welche Richtung es geht. Aber die erneuerbaren Energien, das ist sozusagen einfach absolut die Zukunftsbranche und da ist auch nicht irgendwie, da muss der Markt irgendwas entscheiden. Das ist schon alles längst entschieden. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, in diesem Jahr werden 530 Gigawatt Solar auf der Welt verbaut. So, das ist mehr als 10-mal so viel, als insgesamt in Deutschland steht. Und da müssen wir natürlich dran partizipieren. Das ist ein riesengroßer Markt und darauf müssen wir uns konzentrieren. So, deswegen braucht es diesen Fokus, weil sozusagen niemand wartet irgendwie auf Europa, sondern alle anderen gehen genau dorthin in diese Märkte. Und wenn Europa das nicht tut, dann werden sie halt dort nicht sein und dann wird es dort keinen Wohlstand geben. So, also das ist schon die Entscheidung und bei dieser Europawahl, da glaube ich schon, dass wir genau in diese Auseinandersetzung gehen müssen. Ich finde auch die Auseinandersetzung zwischen der CDU und den Grünen ist da genau die richtige. Es ist diese Frage, in welche Richtung wollen wir gehen? Wir kämpfen dort um die Mitte, um die wirtschaftlichen Steuerung, um die Frage, wie schaffen wir Gerechtigkeit, sozusagen, wenn wir investieren, wenn wir einen Markt haben, wie schaffen wir dort den Ausgleich? Wo ist die richtige Richtung? Ich glaube, jetzt zu sagen, alle Augen auf die AfD und das ist sozusagen die große Auseinandersetzung in Europa, weil die wird uns dort auch nicht helfen. Also von daher freue ich mich, dass wir diese Debatte hier geführt haben. Kann Ihnen sagen, wir denken da sehr, sehr ernsthaft drüber nach. Uns ist es wirklich ein Anliegen, dass wir die Industrie in Europa halten. Und das wird eben nicht gelingen mit den Rezepten, die die letzten 20 Jahre in der Europäischen Union gegolten haben, sondern das wird nur mit neuen Ideen und neuer Kraft nach vorne. Und ich hoffe, Herr Ehler, dass wir Sie dann im nächsten Europaparlament ein bisschen mehr auf dieses volle Kraft nach vorne mitnehmen können und nicht nur in dem alten verharren.
Wenn Sie morgen für die Net-Zero-Technologien stimmen, dann bin ich voll auf Ihrer Seite.
Wir freuen uns auch auf weitere Auseinandersetzungen. Für heute war es das aber. Herzlichen Dank von meiner Seite. Wenn Sie interessiert an europapolitischen Debatten der Zukunft vor der Europawahl und nach der Europawahl und auch während der Europawahl sind, Europe Table aus dem Briefinghaus Table Media oder Table Briefings hat alle Informationen dazu. Und das Schlusswort überlasse ich Maximilian Fries von Eurocalling.
Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für diese spannende Debatte. Danke auch an das Publikum für die vielen, vielen Fragen. Das war mal was Neues, haben wir noch nie so gemacht, dieses 1:1. Schreibt gern mal danach eine E-Mail, ob euch das gefallen hat, ob wir das wieder mal tun sollen. Ich denke, es hat viele Positionen klar gemacht und am Ende ist am 9. Juni in Deutschland und dann vom 6. bis zum 9. Juni in ganz Europa haben die Menschen die Wahl. Und das ist ja auch gut so. Und heute haben wir hoffentlich ein bisschen zur Transparenz beigetragen. In dem Sinne, einen schönen frühen Abend, Nachmittag noch, und alles Gute in die Runde. Bis zum nächsten Europe Calling. Ciao. Tschüss.
Herzlichen Dank. Tschüss.